Bei den geistlichen Tagen im März auf der Insel Baltrum begleiteten uns durch die Woche verschiedene Textstellen aus dem Markus-Evangelium. Ich möchte deshalb auch die Ostererzählung aus dem Markus-Evangelium einmal näher betrachten. Wir finden sie im Kapitel 16, in den Versen 1 bis 8. Die folgenden Verse 9 bis 20 fehlen in den ältesten Bibelhandschriften. Sie sind viel später, erst ab dem 5. Jahrhundert, dazugefügt worden und stammen daher nicht vom Autor, den wir den Evangelisten Markus nennen. Wenn wir nun die Ostererzählung des Markus lesen, wird auch schnell klar, warum die Verse 9 bis 20 noch angefügt wurden. Es fällt nämlich sofort auf, dass dieser Ostertext sehr kurz ist, viel kürzer als bei den anderen Evangelisten. Und er endet sehr seltsam. Der letzte Vers 8 lautet: Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemanden etwas davon, denn sie fürchteten sich. Das ist sehr befremdlich. Die frohe Botschaft, wie das Wort Evangelium übersetzt heißt, die frohe Botschaft endet mit Schrecken und Entsetzen, mit Flucht und Stillschweigen. Und das ausgerechnet bei der zentralen Botschaft des Christentums, der Auferstehung Jesu. Und dann taucht die Frage auch auf, wie verbreitete sich dann die Botschaft, wenn die Frauen niemanden etwas erzählten. Natürlich haben wir hier sofort die anderen Ostererzählungen im Kopf, die noch weitere Erscheinungen schildern. Aber man darf eines nicht vergessen: Markus verfasste das erste Evangelium und die anderen folgten erst im Abstand von mindestens 10 Jahren. Zu seiner Zeit waren diese Texte also noch nicht bekannt. Und wir müssen heute sehr aufpassen, im Kopf nicht alles zu einem fünften Evangelium zu mixen. So ist es also kein Wunder, dass irgendwann das Bedürfnis entstand, einen bekannten und versöhnlichen Schluss an das Evangelium anzufügen. Aber was beabsichtigte nun der Evangelist mit dieser eigenartigen Ostererzählung? Wenn wir den Text lesen, sehen wir, im Prinzip ist alles vorhanden. Die drei Frauen haben, wie es in dem vorhergehenden Vers 15,47 steht, gesehen, wo der Leichnam Jesu lag und wollen ihn nach dem Sabbat salben. Sie sind noch ganz bei dem Toten und dem Problem, dass der Rollstein vor dem Grab vermutlich von ihnen nicht weggewälzt werden kann. Markus schreibt hier, dass die Sonne aufging. Es ist ein Hinweis auf das Leben und den Neuanfang, den die Frauen nicht bemerken. Als zweites Zeichen ist der Stein weg vor dem Grab. Das Grab ist offen und sie begegnen im Grab als drittes Zeichen einer Gestalt, die sofort als himmlische Gestalt erkannt wird. Obwohl das sehr unspektakulär klingt, einfach ein junger Mann im weißen Gewand, ist aber jedem Leser des Markus-Evangeliums damals sofort klar, was gemeint war. Das weiße Gewand steht für die himmlische Welt. Und so folgt das für die Bibel typische Erschrecken angesichts der himmlischen Erscheinung. Die Begegnung mit der Welt Gottes wird in der Bibel immer mit Furcht und Erschrecken geschildert. Dieses Erleben einer völlig anderen Wirklichkeit und Vollkommenheit Gottes erschüttert Menschen zutiefst. Es ist also nicht in erster Linie eine Angstreaktion, sondern auch die Erkenntnis der eigenen Schwachheit und auch Hilflosigkeit angesichts dieser unbegreiflichen, anderen, vollkommenen Realität. So ist nun auch die Reaktion der Frauen die Flucht. Diese Botschaft ist so unglaublich, dass sie fliehen und schweigen. Markus muss das sehr bewusst gewesen sein, wie diese Osterbotschaft damals in der Umwelt seiner Gemeinde aufgenommen wurde. So eine Botschaft stößt nicht sofort auf offene Ohren. Obwohl der Gedanke der Entrückung eines Toten zu den Göttern im griechisch-römischen Raum durchaus nicht unbekannt ist. Beispielsweise in der griechischen Mythologie wurde Herakles oder die römische Version Herkules zu den Göttern entrückt, ohne dass ein Leichnam zurückblieb. Aber zurück zu Markus. Die himmlische Gestalt im leeren Grab gibt nun die klaren Hinweise. Jesus unter den Toten zu suchen, ist falsch. Er lebt. Und er geht nach Galiläa, also zum Ursprung der Jesusbewegung zurück. Dorthin sollen sich auch seine Schülerinnen und Schüler hinbegeben und dort werden sie ihm begegnen. Für Markus ist das ein literarischer Hinweis an die Leserinnen und Leser: Fangt nochmal von vorne an, das Evangelium zu lesen, ganz zu lesen, immer wieder. Und ihr werdet immer mehr begreifen, wer Jesus war und warum er seinen Anhängern so wichtig war und bis heute ist. Dann geht nämlich an mich, den Leser, die Leserin, der Auftrag, weiterzuerzählen, was mir an der Person Jesu aufgegangen ist. Denn wenn ich nicht die Botschaft des Evangeliums heute lebe und weitertrage, nützt es wenig zu wissen, was damals einige Menschen im ersten Jahrhundert mit Jesus erlebt haben. Dann ist es einfach nur ein interessantes Geschichtsthema. Dieser Jesus mit seinem faszinierenden Leben und seiner Botschaft ist etwas, das begeistern, überzeugen will und gelebt werden muss. Und die Botschaft der Auferstehung und damit die Hoffnung auf ein glückliches, unzerstörbares Leben für jeden in der Welt Gottes ist die große Botschaft des Christentums. Eine Botschaft, die Sinn, Lebensmut geben kann und Kraft zu vollem Einsatz in diesem Leben. Angesichts der scheinbaren Endgültigkeit des Todes und einer daraus folgenden Sinnlosigkeit von Leben. Stephen Hawking, der bekannte, vor einigen Jahren verstorbene Astronom, den die Medien gerne völlig überzogen als klügsten Menschen der Welt und Hüter der Wahrheit verklärten, sagte einmal, dass das Gehirn eine Art von Computer sei und wenn diese Hardware kaputt ist, ist auch der Mensch, sein Ich, sein Bewusstsein, unwiederbringlich verloren. Lieber Stephen Hawking, vielleicht hast du mittlerweile festgestellt, dass kluge Leute immer eine Datensicherung auf einer externen Festplatte oder in der Cloud machen. So ist meine große Hoffnung, dass von jedem von uns so eine Datensicherung in der himmlischen Cloud bei Gott besteht und keiner von uns unwiederbringlich verloren ist und ins Nichts fällt. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens.